Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei in der Sendung ist meine Kollegin Nadja Rossmann vom Magazin Wolf. Nadja, hallo.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Nadja, wir sprechen wieder, wie alle drei Monate, über die neue Ausgabe von Evolve. Die neue Ausgabe von Evolve, die zum Thema Mensch und Maschine erschienen ist. Möchtest du ein paar Worte sagen, woran wir hier in den letzten drei Monaten hier gemeinsam für das Magazin gearbeitet haben?
Ja, gerne. Es ist ein unwahrscheinliches Thema. Die Unterzeile Big Data und die Zukunft der Menschlichkeit lässt es auch schon erahnen. Man hat ja im Moment so das Gefühl, dass Digitalisierung wirklich in aller Munde ist. Das Buch von Harari, Homo Deus, mag dazu viel beigetragen haben. Aber auch gerade in der wirtschaftlichen Diskussion vergeht heute kaum eine Woche, in der Mainstream-Medien nicht zum Beispiel über Industrie 4.0 sprechen. Und wir in der Evolve-Redaktion, wir sind eigentlich schon seit Monaten immer wieder dabei, solche Themen auch in unseren Gesprächen mit im Blick zu halten. Und wir dachten, dass jetzt die Zeit ist, auch mal einen fundierten Blick aus der Bewusstseinsperspektive darauf zu werfen. Weil wenn man sich anschaut, unter welchen Gesichtspunkten heute die technologische Entwicklung vor allem diskutiert wird, dann merkt man schnell, dass oft einfach ein wirtschaftlicher Blickwinkel, also eine bestimmte Form von Nutzenorientierung, dort mitschwebt. Und auf der anderen Seite hat sich auch inzwischen so eine gewisse Angstkultur etabliert. Und was wir mit dieser Ausgabe versuchen möchten, ist wirklich aus einer Bewusstseinsperspektive auf all die Fragen, die damit verbunden sind, und das sind sehr herausfordernde Fragen, draufzuschauen und zu sehen, was können wir als Menschen mit dem, was da gerade geschieht, anfangen? Wonach sind wir gefragt und was können wir auch tun?
Genau, und vielleicht ist es ja ganz kurz auch mal zusammenzufassen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Wir sprechen von der Big Data Revolution. Wir sprechen von einem Zauberwort, das momentan durch alle Runde geht. Das heißt Singularität. Wir sprechen von sowas wie Cyborgs. Wir sprechen von der Zukunft unserer digitalen Industrie und den Einfluss, den es auf unsere Menschlichkeit hat. Und vielleicht ist es da ganz gut, einfach ein paar Fakten mit in den Raum zu stellen. Und die Fakten kann man so zusammenfassen, dass wir in einem Zeitalter leben, und das wird ja allseits auch bemerkt und beschrieben, in dem die Digitalisierung alle unsere Lebensbereiche durchdringt. Das heißt, Facebook, Google und überhaupt Internetkonzerne sind in der Lage, momentan mehr von uns zu wissen als unsere beste Freundin, unser bester Freund. Wir sind eigentlich von diesen großen industriellen digitalen Systemen in einer Weise erkannt, wie wir uns selber nicht kennen. Und der Prozess steht erst am Anfang. Einer der Autoren oder der Interviewpartner, die wir hier hatten, Ronald Benedikter, hat das ganz schön beschrieben, indem er gesagt hat, wir können uns dem nicht entziehen. Es gibt zum Beispiel momentan einen neuen Trend in der Medizin, wirklich die Big Data Leistung für medizinische Forschung und für medizinische Anwendung insofern zu verwenden, dass es zum Beispiel möglich wird, ganz, ganz seltene Krankheiten, also Krankheiten, die vielleicht 5 Menschen auf der Welt haben, dadurch zu erfassen, indem wir einfach auf dem gesamten Globus die 5 Menschen, die wir kennen, die diese Krankheit haben, mit ihrer ganzen Krankheitsgeschichte und ihrem Umfeld erfasst haben und deswegen dafür eine Therapie entwickeln können, die vorher völlig unmöglich ist. Einerseits was Tolles, kann man ja nichts dagegen sagen. Andererseits ist offensichtlich, um wirklich diese 5 zu finden, muss man wirklich auch die 5 finden, sprich man braucht wirklich die Erfassung möglichst vieler Versicherter, um hier statistisch relevante neue Möglichkeiten für die Medizin in diesem Rahmen zu erreichen. Und was der Roland Benedikt hier sagt, ist ganz schlicht und einfach, wir werden dazu gezwungen werden, und zwar auf zweierlei Art, oder eigentlich ist es eine einzige Art in zwei Variationen. Entweder, wenn wir unsere Daten, unsere intimsten Gesundheitsdaten nicht hergeben, werden wir unseren Versicherungsschutz verlieren, oder der Versicherungsschutz wird so teuer sein, zweimal, dreimal oder zehnmal so teuer, dass wir vielleicht freiwillig uns bereit erklären, alle unsere intimsten gesundheitlichen Daten für dieses große Netz zur Verfügung stellen. Das heißt, die Totaltransparenz wird mit einem mächtigen sozialen Druck kommen und wir werden Teil davon sein. Es wird wahrscheinlich unmöglich sein, sich dem zu entziehen, außer man ist eine heroisch wirklich dazu bereit, extreme Situationen auf sich zu nehmen, wie zum Beispiel nicht mehr versichert zu sein, um sich dem zu entziehen. Und solche Helden wird es wahrscheinlich wenige geben. Das ist das eine. Und das andere, was ich dazu stellen möchte, um einfach die zwei Seiten der Entwicklung hier mit anzuschneiden, ist die enorme Geschwindigkeit des Lernens der neuen digitalen Systeme. Manchen wird es vielleicht bekannt sein. Im Mai dieses Jahres hat das künstliche Intelligenzprogramm von Google zum ersten Mal den regierenden Go-Weltmeister, einen Chinesen, geschlagen. Da werden viele denken, ja, Schach war schon lange dran, Go ist halt jetzt dran, ist jetzt nichts so Besonderes. Jein, einerseits hat das niemand erwartet. Also es hieß bis zu Mai dieses Jahres, Go ist ein so hochkomplexes Spiel, viel komplexer als Schach, so auf Intuition angewiesen, dass es noch weit außerhalb der Reichweite von künstlicher Intelligenz liegt, das überhaupt zu meistern, sprich den regierenden Weltmeister zu schlagen. Das ist eine, der regierende Weltmeister ist geschlagen worden. Und das zweite, und das ist vielleicht das bekannteste Detail dran, dieses Programm DeepMind hat sich das Go-Spiel selbst beigebracht. Das ist nicht einprogrammiert worden, sondern das ist ein selbstlernendes Programm. Und dieses Programm, sofern man es überhaupt Programm noch nennen kann, es ist eine künstliche Intelligenz, lernt sich täglich dazu, und zwar mit einer rasenden Geschwindigkeit. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, denn die Transhumanisten, das sind jene Menschen, die diese Entwicklung mit großer Hoffnung begleiten, den Punkt der Singularität nennen. Roy Kurzweil, einer der Hauptproponenten der Transhumanisten, der nicht nur einer der Haupttheoretiker dieses Trends ist, sondern er ist seit einigen Jahren technischer Direktor bei Google. Er hat also auch alle Schalthebel, alles Geld und alles Know-how in der Hand, um diese Wirklichkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Roy Kurzweil von Google meint, im Jahr 2045 werden wir einen Punkt erreichen, den nennt er Singularität, indem die Lernkapazität und Lernfähigkeit der künstlichen Intelligenz die menschliche, kollektivmenschliche Intelligenz und Handlungsfähigkeit so überragen wird, dass sie uneinholbar eine Überlegenheit der künstlichen Intelligenz vor der menschlichen Intelligenz darstellt. Das heißt, wir werden, so ist die Prognose, in ein Zeitalter eintreten, in dem es von künstlicher Intelligenz letztlich abhängt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Genauso wie wir Menschen letztendlich, wir leben, man nennt das Zeitalter Anthropozän, wo die biologische Evolution, zum Beispiel der Elefant in Afrika, in seinem Überleben mehr von uns abhängt, als von der Natur in Afrika, wie er überleben wird. So wird der Mensch in Zukunft von der künstlichen Intelligenz abhängen. Also hier wird wirklich ein extremer Entwicklungssprung prognostiziert. Man könnte sagen, es gab auf diesem Planeten über Jahrmillionen die geologische Evolution, dann kam die biologische Evolution, dann kam die kulturelle Evolution mit den Menschen und jetzt kommt die nächste Evolution, die technische, und sie wird all die Evolutionen abhängen, auch die menschliche Evolution. Das heißt, wir sprechen von einem Zeitpunkt, der uneinholbar von technischer Intelligenz kontrolliert wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wollen wir das so? Die Transhumanisten sagen, künstliche Intelligenz ist eigentlich nur eine höher entwickelte Form von menschlicher Intelligenz. Da stellt sich die Frage, welches Menschenbild steckt dahinter? Das ist eine der Hauptfragen, die wir auch in diesem Magazin gestellt haben. Wenn das so ist, und ich möchte diese Perspektive der Humanisten vielleicht kurz auch mit dem Autor Harari illustrieren. Harari hat es schön griffig auf den Punkt gebracht. Zwei Dinge. Erstens, dass er sagt, jede Form von Leben ist eigentlich nichts anderes als ein Algorithmus, also ein hochentwickeltes Rechenprogramm. Jede Form von Leben, also jedes Lebewesen. Wenn natürlich jedes Lebewesen nichts anderes ist als eine hohe Form von Algorithmus, dann ist es ja kein Problem, einfach höher entwickelte Algorithmen zu entwickeln. Aber stellt sich die Frage, sind wir vielleicht doch was anderes als was ein berechenbarer Algorithmus? Das ist das eine. Und das zweite, dass er sagt, die künstliche Intelligenz wird bald, nämlich ab dem Punkt der Singularität, zu uns ein ähnliches Verhältnis haben, wie wir es zu unserem Haus und zu unseren Nutztieren haben. Damit ist, glaube ich, der Punkt gut gesetzt. Und das war die Ausgangslage für das Magazin, das wir hier gemeinsam versucht haben, auch als befragende Untersuchung dieses Themas in die Welt zu setzen.
Das ist jetzt eine volle Breitseite, die du uns da serviert hast in fast einem Atemzug. Und ich glaube, allein die Fülle, die in dem steckt, was du gerade eingebracht hast, Thomas, die lässt einen schon erkennen, warum das auch ein Thema ist, was etwas sehr Beängstigendes hat. Weil all das, von dem du gerade gesprochen hast, das hat sich Pi mal Daumen in den letzten 20 Jahren vollzogen. Das muss man sich mal klar machen. All die anderen evolutionären Entwicklungsschübe, die du zuvor genannt hast, die haben zum Teil Millionen von Jahren gebraucht oder zumindest Jahrtausende. Und wir sitzen gerade in einer völlig kurzen Zeitepoche und werden wirklich von einem Tsunami überwältigt. Mhm. Und sind wirklich an genau dem Punkt, wo wir meines Erachtens noch Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir wollen. Zukunftspessimisten mögen sagen, das ist schon vorbei. Ich glaube das nicht. Aber es ist wirklich dringlich, dass wir uns gerade jetzt diesen Fragen wachen Blickes und offenen Herzens zuwenden und auch hinterfragen, was diese ganzen Zukunftsverheißungen angeht. Weil zum Beispiel ist es eine Sache, dass eine künstliche Intelligenz Go spielen lernen kann und einen amtierenden Weltmeister schlägt. Aber man muss sich auch bewusst sein, das ist ein Ausschnitt aus einer sehr, sehr viel komplexeren menschlichen Lebenswirklichkeit. Mhm. Die wenigsten von uns Menschen können überhaupt Go spielen. Und was zum Beispiel alltagspraktische Überlebensfähigkeiten angeht, kann man durchaus auch fragen, muss man Go spielen können? Das nur mal so als kleines Tor zur Hoffnung, dass wir als Menschen noch nicht verloren sind. Und die andere Frage ist einfach, wie sehr sind wir auch bereit, uns selber erstmal zu fragen, was macht uns als Menschen denn überhaupt aus? Weil heutzutage hat man oft den Eindruck, wir betrachten uns selber auch als Gehilfen der Technologie, so wie wir mit unseren Smartphones und Laptops schon quasi biologisch verbunden sind. Und ich denke, das Heft jetzt liefert wirklich einen guten Ausgangspunkt, verschiedene Fragestellungen einfach mal mehr in der Tiefe auch an sich heranzulassen. Weil du hast schon das Gespräch mit Ronald Benedicter angeführt. Er ist ja eine der deutschsprachigen Kapazitäten und auch weltweit eine der Kapazitäten, die wirklich auf eine fundierte Weise überhaupt diese Frage stellen. Was macht uns als Menschen aus? Ich habe zum Beispiel bei meiner Recherche, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft, ich habe auch ein wenig geguckt, was Ray Kurzweil und die Transhumanisten machen und bin zum Beispiel auf ein interessantes Forschungsprojekt gestoßen, das in Berlin, ich glaube, im Charité-Kontext beheimatet ist. Und zwar geht es da darum, ein künstliches Gehirn zu entwickeln. Mhm. Und als ich mich dann in diese Fakten vertieft habe, habe ich sehr schnell festgestellt, diese Wissenschaftler sind sich ganz bewusst, dass sie wirklich nur bei ihrem Projekt mit einem ganz, ganz kleinen Teilausschnitt dessen, was unser menschliches Gehirn ausmacht, arbeiten. Und das wird auch ausdrücklich so beschrieben. um dann zur Schlussfolgerung zu kommen, das macht gar nichts, weil Ihre Gehirnsimulationssoftware sehr gute Näherungsergebnisse an menschliche Gehirnaktivität liefert. Und da war ich erstmal platt. Und dann habe ich bei Ray Kurzweil gefunden, dass eben jede neue Technologie aus dem Wissen, was zuvor besteht, hervorgebracht wird. Und wenn man das jetzt mal wirklich ernst nimmt, dann kann man da spüren, dass da bereits jetzt eine Form von Reduktionismus auf eine ganz subtile Weise Einzug hält. Nämlich, auf der einen Seite glauben wir, dass Technologie bald unser Menschsein dermaßen übersteigt, dass wir obsolet sind. Und gleichzeitig ist es aber eine Technologie, die das Menschsein vorher schon reduziert hat. Und das finde ich einen sehr wesentlichen Punkt, weil das ist, glaube ich, die Einfallsschneise, wo wir in unserer urmenschlichen Gestaltungsfähigkeit gefragt sind. Mhm. Und über diese Frage hast du ja auch gerade im Leitartikel zu dieser Ausgabe sehr dezidiert gesprochen, wo du eben fragst, was ist der Unterschied zwischen einem Algorithmus und einem verkörperten Menschsein?
Genau. Und das ist vielleicht auch die interessante Grundlage für diese Betrachtung, weil man kann diese ganze Thematik der Digitalisierung und Technologisierung unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten betrachten und viele davon sind sehr, sehr wichtig. Es gibt machtpolitische, es gibt ökonomische, es gibt Frage von Armut und Reichtum und Verteilung, es gibt ökologische. Das sind alles wichtige Aspekte und natürlich war uns auch ein Anliegen, sozusagen unsere Fragestellung herauszuarbeiten, weil es gibt viele Fragestellungen, die, ich sag mal, andere besser können. Und unser Anliegen war, was ist unser Beitrag als ein Magazin für Bewusstsein und Kultur, um hier wirklich auch unseres hier mit in die Diskussion hineinzustellen. Und da bietet sich schon die Fragestellung an, die ja oft von den Transhumanisten kommt, nämlich zu sagen, ja, was ist denn das Problem, wenn die künstliche Intelligenz alles besser kann als wir Menschen, dann lassen wir sie doch machen. Was ist denn das Problem, wenn der Bessere zum Zug kommt? Das ist ihr grundlegendes Argument. Die werden weniger Fehler machen. Wenn sie richtig programmiert sind, werden sie humaner sein als wir. Wenn sie richtig programmiert sind, werden sie umsichtiger sein als wir. Es ist nur die Frage der Programmierung, dass sie eigentlich alles besser machen können mit einer Rechenkapazität, die das einfach in einem enorm schnell lernenden Maße kann, die uns als Menschen nicht zur Verfügung steht. Mach doch kein Problem draus, das ist eine Lösung. Und das klingt ja eigentlich einmal interessant, ja, weil das Argument, da muss man sich einmal was dazu einfallen lassen, zu dem Argument. Wenn die künstliche Intelligenz wirklich einfach alles fähiger bewerkstelligen machen kann, ja Gott sei Dank, dass wir endlich die zur künstlichen Intelligenz gefunden haben. Und die Fragestellung, und das ist, glaube ich, unsere Fragestellung, ist das zu kurz gegriffen? Und die Fragestellung von einer anderen Perspektive her gestellt heißt, ist unsere Menschlichkeit wirklich auf einen Algorithmus reduzierbar? Das ist das, was du mit dem Reduktionismus angesprochen hast. Das heißt, ist das, was Rechenmaschinen einfach können, nämlich rechnen, also Algorithmus, das, was uns eigentlich auch ausmacht? Oder kann man wirklich behaupten, dass Menschlichkeit etwas anderes ist? Transhumanisten behaupten, nein, das ist nicht der Fall. Und weil wir glauben, dass das auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das heißt, einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs braucht, ist es auch kein Thema, wo man sagen kann, ich mit meinen spirituellen Überzeugungen bin der Meinung, dass der Mensch viel mehr ist als ein Algorithmus. Der Mensch ist eine Seele und es gibt einen Gott. Damit werden wir all jenen, die an eine Seele glauben und an einen Gott glauben, in welcher Form auch immer, eine Freude machen. Alle anderen werden uns nicht zuhören. Wenn wir einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs anregen wollen, und das ist unser Anliegen, müssen wir uns dem Thema so nähern, dass wir alle, egal ob Atheisten, Agnostiker, Humanisten, religiöse, spirituelle, weiß Gott was, sich angesprochen fühlen. Und wir haben, glaube ich, einen Bezugspunkt gefunden, der sich dazu eignet. Und das ist ein Bezugspunkt, der, wo wir einen amerikanischen Philosophen auch zu Rate gezogen haben, der gerade kürzlich verstorben ist, Hubert Dreyfus, der aufbauend auch auf den Werken vor allem von Heidegger und Merleau-Ponty seine Arbeit entwickelt hat und der, und das ist interessant in diesem Thema, schon seit den 60er Jahren einer der prominentesten Kritiker der künstlichen Intelligenz war. Damals hat der Hubert Dreyfus witzigerweise Philosophie am MIT in Boston gelehrt, also genau dort, wo das Hot Hub, das Nest der gerade geboren wordenen künstlichen Intelligenzforschung da war. Und er damals meinte, ihr, meine lieben Kollegen vom MIT, die an künstlicher Intelligenz forscht, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was Bewusstsein überhaupt ist. Und deswegen werden eure euphorischen Zukunftserwartungen auch voll baden gehen. In vielen in den letzten 30 Jahren, in denen sich das abgespielt hat, hat sich seine Prognose auch bestätigt, aber das ist eine Geschichte für sich. Ich möchte sein Grundargument herausarbeiten, weil es, glaube ich, einfach ist, einfach nachvollziehbar und es auch die grundlegende Argumentationsweise oder Fragestellung in unserem Magazin ist, nämlich wir Menschen unterscheiden uns von Maschinen und zwar auch von den höchst intelligenten Rechenmaschinen grundlegend dadurch, ich sage es mal ganz auf den Punkt gebracht, da ist es noch unverständlich, dadurch, dass wir in der Welt sind. Punkt. Das heißt einmal noch gar nichts. Was er damit meint ist, und da wird spannend, die Welt geht uns an, wir fühlen uns von der Welt angesprochen. Da ist mal ganz gut, so ein paar Atemzüge diesen Satz an sich heranzulassen. Die Welt geht mich an. Ich fühle mich von der Welt, von allem, von dir, Nadja, gerade in diesem Gespräch, von den Zuhörern, die uns zuhören, von dem Baum, vom Fenster, was Gott was angesprochen. Dieses sich angesprochen fühlen, also diese Urerfahrung von Subjektivität, ich fühle mich angesprochen, die kann eine Rechenleistung zwar simulieren, aber solange sie auf Rechenleistung basiert, ist es eine Simulation. Die kann zwar, wie jede gute Simulation, eine identische Erscheinungsform haben, aber sie ist trotzdem eine Simulation, das ist wichtig, weil da in der Maschine niemand sitzt, der sich angesprochen fühlt, dem die Welt ein Anliegen ist. Und selbst die kühnsten künstliche Intelligenzforscher gehen nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit wir einen Organismus, einen Algorithmus erfinden können, wen überhaupt, der sich angesprochen fühlt. Das heißt, wir überlassen die Zukunft in voraussehbarer Zukunft einer Technologie, die uns rasend schnell davonzieht, aber die sich nicht angesprochen fühlt, der die Welt kein Anliegen ist und die diese grundlegende menschliche Erfahrung mit uns Menschen nicht teilt. Wollen wir wirklich sozusagen uns einem Mechanismus unterwerfen, der ein reiner Rechenmechanismus ist und der diese grundmenschliche Erfahrung des sich angesprochen Fühlens?
In dem, was du gesagt hast, liegt auch so eine Dringlichkeit des Menschseins. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied auch zwischen uns und den Maschinen. Weil diese Dringlichkeit hängt auch sehr stark mit dieser verkörperlichten Daseinsform, die wir Menschen nun mal mit uns bringen, zusammen. Und damit, dass eben das menschliche Leben eine Endlichkeit hat. Mhm. Das ist das, was Transhumanisten hinter sich lassen wollen. Und das ist legitim. Aber auf der anderen Seite ist es auch hilfreich, einfach mal so auf das Wunder der Evolution zu schauen und zu sehen, was es alles über Milliarden von Jahren gebraucht hat, bis diese Art von Lebensform überhaupt so entstanden ist. Und ich glaube, das bringt uns dann auch jeden in seiner eigenen Erfahrung zu dieser Frage, kann man so etwas einfach, wo es natürlicherweise noch lange nicht zu Ende ist, aufgeben wollen? Oder fühlen wir uns alle so gefragt, dem Bewusstsein und dem, was daraus noch werden kann, bewusst nachzugehen, weiterzugehen und uns nicht alleine auf Maschinen zu verlassen? Ich fand in diesem Kontext das Gespräch, was wir mit Jeremy Johnson geführt haben, sehr, sehr spannend. Der ist Präsident der Jean Gebser Society und er ist wirklich so der Prototyp des Digital Native, kann man sagen. Also er lebt in den Welten, die in den besten Science-Fiction-Romanen beschrieben wurden und ist wirklich ein Mensch, der auch eine extrem positive Faszinationskraft daraus schöpft. Und zwar nicht etwa eine naive Faszinationskraft, sondern er erlaubt sich wirklich diesen Potenzialen, die sich da zusammenbrauen, in unserer Interaktion auch mit technologischen Möglichkeiten, denen nachzuspüren und zu sehen, wie verändert sich denn unser Menschsein und was wird im Sinne von Wachsen auch aus uns Menschen in der heutigen Zeit. Und ich denke, das ist es sehr wert, auch in sich selber mal so ein bisschen zu suchen. Dieses nicht sofort zurückzuschrecken von dieser Überforderung, was diese digitale Komplexität mit sich bringt, sondern zu sehen, wo blüht denn da auch im Menschsein wirklich etwas Neues auf? Weil er nimmt zum Beispiel all diese transhumanistischen Entwicklungen einfach auch zum Anlass zu spüren, dass es da in der menschlichen Entwicklung selbst so eine Unschärfe gibt. Einfach dieser Punkt, wo etwas Neues auf eine subtile Weise in die Wahrnehmbarkeit tritt, aber wir noch gar nicht wissen, was es denn genau ist, sein wird und was es mit uns machen wird. Und ich finde, er beschreibt das so aus seinen Erfahrungen sehr treffend, dass das erstmal wirklich eine reale Befindlichkeit ist, die zu einem Prozess menschlicher Entwicklung wohl dazugehört. Weil unser üblicher Reflex ist ja, dass wir uns oft auch verängstigt fühlen, weil wir in Territorien reinkommen durch diese Technologien, wo wir spüren, die Kontrolle entgleitet uns. Und Jeremy Johnson schafft es wirklich auf eine sehr motivierende Art einfach zu zeigen, dass das in der menschheitlichen Entwicklung ein sehr natürlicher Schritt sein kann und dass es einen Wert hat, sich auch dieser Ungewissheit erstmal anzuvertrauen, weil wir eigentlich nur, wenn wir uns auch dieser Ungewissheit stellen, herausfinden können, wie sich unser Menschsein darin behaupten wird.
Wir haben ja überhaupt in der Ausgabe versucht, hier unterschiedliche Stimmen mit reinzubringen. Wir haben in einem durchaus Streitgespräch zwischen einem Transhumanisten und einem tiefen Ökologen. Der tiefen Ökologe ist Gesig von Lübcke. Der Transhumanist war, hilf mir nochmal aus, was war sein Name?
Stefan Lorenz Sorgner,
einer der bekanntesten deutschsprachigen transhumanistischen Philosophen. Und ich glaube, es ist uns ganz geglückt, hier wirklich auch sehr pointiert unterschiedliche Sichtweisen zu dem Thema einfach nebeneinander zu stellen. Die zwei sind auch zu keiner Lösung gekommen und es bedarf des Lesers, sich sozusagen aus dem Streit einen Reim zu machen. Aber auch das ist Teil, ich würde mal sagen, des Dialogauftrags, den wir hier mit dem Magazin sehen. Wir haben neben den Herrn von Lübcke, aber auch eben den Roland Benedikter als einen wirklich sagen auch weltweiten, aber eben auch deutschsprachigen Kenner und Denker diese Problematik zwischen Humanismus und Transhumanismus, die er ein bisschen denkend anders ansetzt, als ich sie gerade vorher von meiner Sichtweise her skizziert hat, aber seine Sichtweise ist mindestens genauso interessant. Und wir haben aus den Philippinen den bekannten Soziologen, jetzt habe ich seinen Namen auch nicht präsent,
Nicanor Perlas.
Nicanor Perlas, der teilweise auch aus der Anthroposophie kommend einen ganz spannenden Ansatz hat, indem er sagt, es gibt eigentlich drei große Kräfte, die im Weltgeschehen momentan miteinander bestimmend die Zukunft schreiben. Das ist einerseits die Wirtschaft in ihrem globalen Ausmaß mit ihrer wirtschaftlichen Logik und Notwendigkeit. Das ist andererseits die internationale Staatlichkeit, also die Staaten, Staatenbünde bis zur UNO hinauf. Und das ist im Dritten die Zivilgesellschaft. Und die Zivilgesellschaft sind alle jene, die sich eben nicht über eine Wirtschaftslogik oder eine Logik von Staatlichkeit und bürokratischer Organisationsstruktur miteinander darüber verständigen wollen, was wir als Menschheit eigentlich miteinander wollen. All das, was hier an zivilgesellschaftlichen Bewegungen unterwegs ist, darauf setzt Nicanor von Perlas große Hoffnung. Und er meint, und das fand ich einen sehr interessanten Gedankengang, der uns auch weiter motiviert hat, in dem Heft in diese Richtung zu gehen, in die wir gehen wollten. Er sagte, eine der Herausforderungen besteht darin, dass viele der Aktivisten der globalen Zivilgesellschaft ein ähnlich materialistisches Weltbild pflegen, wie die Programmierer und Finanziers und Organisierer des Silicon Valley, die gerade die globale Datenrevolution hier nicht vorbereiten, sondern die Datenrevolution ist ja im Mittengang. Das heißt, das Menschenbild, dieses materialistische Menschenbild, wo wir Menschen letztendlich nicht so sehr von der Maschine unterscheidbar sind, teilen die interessanterweise, also diese Aktivisten der Zivilgesellschaft und die Menschen von den verschiedenen Silicon Valleys dieser Welt. Wir können aber die Problematik erst wirklich sehen, wenn wir zu einem vertieften Menschenbild hier aufwachen. Und dann kamen einige unserer Autoren, vor allem eben Nicanor Perlas, aber auch Roland Benedicter, zu einer interessanten, sehr positiven Schlussfolgerung, nämlich, dass vielleicht dieser kritische Augenblick, den wir hier gerade erleben, wo wirklich wir dabei sind, so wie beim Zauberlehrling beim Goethe, dass uns die Technik, die wir erfunden haben, davonläuft, dass dieser kritische Augenblick uns dazu zwingt, uns neu in einer tieferen Weise auf unser Menschsein zu besinnen, weil wir sonst dem Augenblick nicht gerecht werden und der Problematik nicht gerecht werden. Aber die positive Folge dessen, was diese Krise hier bewirken kann, kann unter Umständen genau das sein, dass wir auf eine Art und Weise wie nie uns dessen bewusst werden, wer wir eigentlich sind. Und das fand ich schon sehr spannend. Der Roland hat das auch nochmal in einer anderen Wendung schön gebracht, indem er gesagt hat, wenn uns die Maschinen wirklich alles abnehmen, das Einzige, was uns bleibt, ist der andere Mensch.
Ja. Was ich an dieser Kontextualisierung sehr spannend finde, ist, sich wirklich mal bewusst zu machen, dass das, was wir als Folgen von Technologisierung und als Kontext von Technologisierung heute größtenteils wahrnehmen, aus dem menschheitlichen Spektrum eigentlich nur ein, ja, nicht sehr kleiner, aber ein Teilbereich ist. Und dass wirklich Menschsein als Ganzes global betrachtet viel, viel mehr Ausdrucksformen hat. Und ich finde, Elizabeth Diebold hat das auch in ihrem Artikel sehr schön gezeigt, wo sie einfach mal der Frage des Wechselspiels von Eros und Agape nachgegangen ist. Weil im Prinzip die Technologiekultur des Silicon Valley, das ist gegenwärtig eine völlig ungebremste Eros-Kultur. Eine Kultur, die nach vorne strebt und noch nicht mal mehr ein Gespür dafür hat, woher sie eigentlich kommt. Mhm. Und auf der anderen Seite fehlt in diesem Bild des Menschseins völlig die Agape-Energie, dieser Sinn für Verbundenheit, den du gerade angesprochen hast. Das, was wirklich, das, in dem sich Menschsein eigentlich erfüllt. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Und Elisabeth Diebold beschreibt eben viele gute Gründe und auch viele positive Entwicklungen, dass wir eigentlich gerade an der Schwelle sind, die Möglichkeit zu haben, herauszufinden, was denn aus uns Menschen werden kann, wenn wir diese beiden Entfaltungsdimensionen wieder zusammenbringen und sie zusammenwirken. Und da merkt man so, dass dann auch wirklich Technologie möglicherweise nochmal ganz andere Gesichter bekommt. Weil das, worüber wir jetzt sehr viel gesprochen haben, ist ja auch so ein Dominanzgesichtspunkt. Technologie überrollt Menschsein. Aber umgekehrt, und das wäre eine Gestaltungskraft, die wirklich auch sich ihres tiefer gegründeten Menschseins bewusst wird, dass wir die Gestaltenden all dessen sein können. Weil noch gibt es keine autonomen Maschinen, die alles selbst machen. Wenn man sich anschaut, wie weit selbstfahrende Autos zum Beispiel sind, an solchen überschaubaren technischen Fragestellungen, kriegt man immer mal wieder ein Gespür dafür, wie facettenreich wir Menschen eigentlich sind, wie viele Rechenprozesse definiert werden müssen, damit so ein Auto tatsächlich in Anführungsstrichen selber fahren kann. Und sich dieses Potenzial wieder in uns bewusst zu machen, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und Nicanor Perlas zum Beispiel, der hat das auch in dem Interview sehr deutlich gesagt. Für ihn ist die spirituelle Dimension nicht einfach ein Etwas, das die Lösung für all den digitalen Trouble ist, in den wir vielleicht gerade hinein navigieren, sondern es ist die Möglichkeit, sich wieder etwas zu vergegenwärtigen, wofür Maschinen keinen Sinn haben. Das Wunderbare, das Mystische, das ist etwas, also ich würde da eigentlich gerne mal mit Programmierern darüber sprechen, wie sie glauben, das in einem Algorithmus umsetzen zu können. Aber da es eben so unverhofft kommt, glaube ich, dass das nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und da erkennt man dann auch, wo wirklich menschliche Stärke einfach anfängt. Mhm. Dass dieser Art von Vergewisserungsprozess, den wir mit dieser Ausgabe von Evolve versuchen anzustoßen, dass der eigentlich der Schlüssel dazu ist, dass das Mensch seine Zukunft hat.
Ja, und das ist unter anderem auch, ich würde sagen, das Anliegen dieser Ausgabe von Evolve. Und diese Ausgabe von Evolve hat insofern einen Erstheitscharakter. Es ist vielleicht, ich sag's mal so, es ist unser erstes Kampagnenheft ist, wo wir wirklich ein Thema auf die Bahn bringen wollen, das einen hohen Aktualitätswert hat. Nicht nur, das ist prinzipiell, viele unserer Themen haben einen Aktualitätswert, aber hier haben wir das Gefühl, dass wir an einem Thema dran sind, das von der Gesellschaft noch nicht genügend und vor allem nicht aus diesem Blickwinkel beleuchtet wurde und wo wir wirklich meinen, hier insofern einen Beitrag geleistet zu haben, als wir diese Frage nach der Menschlichkeit im Verhältnis von Maschine und Technik und der technischen Revolution, in der wir gerade stecken, angesprochen haben, die uns eigentlich alle beschäftigen müsste, egal welcher Provenienz wir sind. Egal, ob spirituell, materialistisch, religiös, humanistisch, wie auch immer, sich zu besinnen, welches Verhältnis wünschen wir uns im Verhältnis zwischen Technik und Menschlichkeit? Wir können dieses Verhältnis nur miteinander bestimmen, wenn wir wirklich verstehen, was der Unterschied zwischen Technik, zwischen Algorithmus, also auch hochintelligenter Technik und Menschlichkeit ist. Dazu müssen wir uns unserer selbst besinnen und vielleicht tiefen Strukturen unseres Seins, die dann auch vor spiritueller Tiefe nicht zurückschrecken. Jetzt spirituelle Tiefe einfach im Sinn, dass das Staunen seinen existenziellen Raum eröffnen darf. Also wir brauchen dazu keinen metaphysischen Kontext, um diesen Raum zu öffnen. Es braucht nur den existenziellen Mut, wirklich zu staunen. Und wenn wir das wertschätzen, in unserer Staunensfähigkeit, in unserer Lebendigkeit, auch die Frage, was Lebendigkeit eigentlich ist, ist hier ein Thema, das mit dazu gehört, dann sind wir gezwungen, auch zu sehen, dass wir hier wirklich in einer zeitlichen Dringlichkeit sind, weil davon sind wir auch überzeugt, da stimmen wir mit Ray Kurzweil überein. Ich glaube, er hat recht, die Singularität kommt. Wollen wir sie so kommen lassen, dass wir das Schicksal den Maschinen übergeben? Oder wollen wir Maschinen so gestalten, dass sie der Menschlichkeit zugutekommen können, im tiefsten Sinne des Wortes? Das bedarf vieler, letztendlich auch existenziell spiritueller Fragestellungen. Wer sind wir? Was macht uns eigentlich aus? Dann demokratiepolitischer Fragestellungen. Wer wird denn diese Technikentwicklung überhaupt weiter entscheiden, wenn das einfach Privatmenschen sind, die mit einige derjenigen, die mit Milliarden Privatbesitz einfach die Zukunft kaufen können? Wie wollen wir diese Zukunftsgestaltung gemeinsam in die Hände nehmen? Da stehen viele Fragen an und wir brauchen uns alle dazu, um uns dazu zu verhalten. Und das meinte ich mit Kampagnenheft. Diese Hoffnung, dass wir hier in unserem kleinen, bescheidenen Maße einen Anstoß liefern können, dass Menschen hier merken, wow, das ist ja wirklich ein Thema und wir sind wirklich mittendrin und wir müssen hier wirklich ein paar grundlegende Fragen mal stellen, weil sonst läuft uns das Thema davon. Mhm. Und natürlich ist es auch ein Anliegen, hier nicht in einem dystopischen Weltuntergangsszenario sich einkerkern zu lassen, weil, und das war interessanterweise das Resultat auch der Interviews mit den Leuten, die sich auseinandergesetzt haben, es ist eine Riesenchance drinnen. Abgesehen davon, dass die Technik hier wirklich tolle Sachen produziert, ja, dass seltene Krankheit auf einmal heilbar ist, ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Das ist ja wirklich toll, aber wenn es uns auch hilft, uns unser Menschsein und unser gemeinsames Menschsein als Menschheit auf dieser Erde im Zusammenspiel auch mit der Lebendigkeit der Erde selbst, der Natur und all dem, was diese Erde ausmacht, neu zu erfassen, dann war das vielleicht ein wirklich sehr wichtiger, positiver, notwendiger Weckruf. Und dazu wollten wir hiermit auch einen Beitrag leisten.
Ja, und ich glaube auch, bei der Lektüre kann man sehr gut lernen, dass es gar nicht darum geht, dass wir auf all diese Fragen, die wir aufwerfen mit dieser Ausgabe, Antworten finden. Nee. Sondern dass das viel, viel Wesentlichere ist, dass wir uns da hineinlehnen in diese Reibung, in das Suchen, vielleicht auch in das Gefühl von Widerstand oder Absage an bestimmte Entwicklungen. Aber dass wir eine Neugier dafür bewahren, wo führt uns diese Art der Auseinandersetzung überhaupt hin? Und neben diesem Schwerpunktthema hat das Heft ja wie immer in seinen gewohnten Rubriken auch noch ganz viel andere begleitende Impulse, die auch bei dieser Art der Vergewisserung einem sehr, sehr unterstützend zur Seite stellen können. Also wir stellen zum Beispiel in Neuland dieses Mal die Philosophie-Erlebniswelt im Lebensgut Pomritz vor. Wir haben im Atelier diesmal mit einem wunderbaren Architekten, mit Gion Caminada, gesprochen, der die Würde von Orten nicht nur erkundet, sondern durch das, was er architektonisch mit Menschen in Regionen bewerkstelligt, auch diese Würde schafft. Oder Wir haben auch mit der Eremitin Maria Anna Lehnen gesprochen, die zum Beispiel auf eine gewisse Weise ein Gegenpol zu all diesen Digitalisierungsbestrebungen zu sein scheint und einen wirklich so mit dem, was sie über ihre Beziehung zu Gott, zur Stille, zum Mysterium sagt, auch wieder auf eine ganz andere Weise geerdet sein lässt in all diesen digitalen Undurchdringlichkeiten. Und ich glaube, auch wenn man sich von diesem Zusammenklang in dieser Ausgabe tragen und inspirieren lässt, dass das dann auch wirklich einem selbst es erleichtert, sich auf eine sehr, sehr positive Art einfach mit all den Fragen, die anstehen, zu beschäftigen.
Und ich glaube, dass unsere Artdirektorin, der Renata Keller, auch eine grafische Sprache gelungen ist, die in der Zwiesprache auch zwischen computergenerierter Kunst und Menschlichkeit, ich sage da auch gar nicht viel dazu, aber es hat etwas, wo schon vom Cover her man nicht weiß, ist das jetzt computergenerierte Kunst oder ist es ein Mensch? Und letztendlich, wenn man den Artikel dazu liest, es ist beides. Und ich glaube, dass hier auch die Grafik mit beiträgt, wirklich auch das Thema zu halten, auch in seiner Subtilität zu halten. Insofern ist es auch ein Heft, das man hier nicht im Radio, auch in der Hinsicht nicht ansprechen kann, weil es ist auch ein bildlich sprechendes Heft. Deswegen machen wir ja auch ein Magazin und nicht nur Radio Evolve, damit man auch hier wirklich etwas haptisch, ästhetisch, bildliches lesend in der Hand halten kann. Insofern ist es auch ein Aufruf, das Magazin zu lesen. Abonnieren ist noch besser. Um es immer wieder dazu zu sagen, wir leben von Ihrer Unterstützung. Wenn Sie das Projekt Evolve als unterstützungswürdig empfinden für einen Kulturimpuls, wir können Sie und Ihre Hilfe, Ihre Unterstützung gerne brauchen. Bitte wenden Sie sich an uns. Aber vor allem würde ich sagen, lesen Sie diese Ausgabe. Ich glaube, sie ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, das ins Gespräch zu bringen. Ich sage auch ganz ehrlich, wir sind stolz auf diese Ausgabe, Mensch und Maschine. Und wir sind froh, von Ihnen zurückzuhören über Ihr Feedback, auch kritisches Feedback, das ich besonders als Lernfeedback empfinde. Wenn wir im Dialog bleiben oder den Dialog aufnehmen, dann hat das Heft, wie auch diese Radio Wolf-Sendung, ihren Auftrag erfüllt.
Und wenn Sie weiter über die Inhalte sprechen wollen, haben Sie natürlich auch wie immer in den 20 Evolve-Salons in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, Ihre Eindrücke zu dieser Ausgabe mit gleichgesinnten Leserinnen und Lesern zu teilen und weiterzuführen.
Insofern, das sind unsere Einladungen zum Lesen, zum Unterstützen, zum Besprechen, auch vor Ort. Man kann schon sagen, es gibt sicher einen Leseort, einen Lesesalon in Ihrer Nähe. Mit 20 im deutschsprachigen Raum ist die Flächendeckung schon ziemlich weit gediehen. Näheres dazu finden Sie natürlich im Heft, aber auch auf unserer Webseite www.evolve-magazin.de. Insofern herzlichen Dank, dass Sie hier mit bei dieser Sendung dabei waren. Danke, Nadja. Und ich freue mich, mit dir in 3 Wochen unser nächstes Thema anzusprechen, das ich hier noch nicht verraten werde.
Ja, vielen Dank allen fürs Zuhören und viel Freude und Inspiration bei der Lektüre.
Guten Abend. Schönen guten Abend.